Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Reisepodcasts von Travelisto. Heute wollen wir euch von Namibia erzählen. Ja, wie sind wir eigentlich drauf gekommen, nach Namibia zu fahren? Mit Kindern ist es ja so, dass Kinder Wünsche haben, Eltern Wünsche haben und wir haben uns gemeinsam überlegt, wo könnten wir als nächstes mal hinfahren? Und die Kinder waren 8 und 5 Jahre alt und das ist natürlich die Zeit, wo Tiere eine sehr, sehr große Rolle spielen. Natur, Abenteuer, draußen sein, was ganz Neues, was ganz Fremdes erkunden. Und wir hatten auch schon, Andi und ich, längere Zeit den Wunsch, mal nach Afrika zu reisen. Und so ist die Idee entstanden, nach Namibia zu fahren. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Quizfrage: Woran erkennt man das Gate am Flughafen, von dem aus der Namibia-Flug abgeht? Jenny, weißt du's?
Ja, ich weiß es noch. Safari-Hüte, Riesenkameraausrüstungen und sehr viel Khaki.
Ja, genau. Also ich erinnere mich da noch sehr gut dran und man denkt, man ist da schon in der Safari, wenn man am Flughafen steht und die Leute alle komplett im Einheitslook sind und wir haben uns darüber ein bisschen lustig gemacht, weil man braucht jetzt noch kein Camouflage, wenn man an Bord des Flugzeugs ist. Auf der einen Seite müssen wir gestehen, nach 2 Wochen Namibia haben wir es verstanden, dass man auch so ein bisschen im Safari-Look rumrennt, wenn man durch die staubige Wüste geht und so. Da sind einfach solche Farben und solche Materialien ganz praktisch. Aber ja, noch nicht im Flugzeug. Wir fanden es ganz amüsant.
Ich hatte sogar einen Hut mit, den ich mir damals als Karnevalskostüm mal zugelegt hatte. Mein Kostüm damals war Tourist. Und ich hatte den eher so als Scherz mitgenommen, aber ich muss gestehen, ich hatte ihn auch manchmal auf.
Ja, ja, also da wirft man alle guten Vorsätze über Bord und...
Der war beige, oder? War nicht Khaki, so ein schönes Wüstenbeige.
Ja, man konnte dich kaum erkennen.
Aber war wirklich praktisch, muss man sagen.
Ja. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir sind gelandet in Windhoek auf dem Flughafen und als wir so über die Landebahn gefahren sind mit dem Flugzeug, da sah man schon links die ganzen Paviane rumrennen und das ganze Flugzeug hat sich alle nach links gebeugt und alle wollten zu den Fenstern rennen. Ich habe schon gedacht, das kippt jetzt gleich um, weil alle total begeistert waren, diese Paviane zu sehen.
Die Jungs haben aber auch durch den ganzen Flieger gebrüllt, ne?
Paviane, ja, ja, Paviane. Und und da haben wir gemerkt, so, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir in Afrika angekommen, in Namibia. Das war so die erste Einstimmung. Dann wurden wir von unserem Autovermieter freundlicherweise abgeholt, denn der Flughafen von Windhoek ist ein bisschen außerhalb, ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und das war ganz praktisch, denn nicht jeder Autovermieter bietet diesen Service an des Transfers. Das muss man manchmal sogar extra zahlen. Und wir haben einen Autovermieter gefunden, der das halt mit angeboten hat.
Wollen wir vom Autovermieter kurz erzählen, was wir für ein Auto hatten? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne, in Namibia.
Genau. Also wir haben ja grundsätzlich uns dazu entschieden, Namibia mit dem Jeep zu bereisen, was natürlich auch absolut sinnvoll ist aufgrund der Straßenverhältnisse und aber auch mit Dachzelt. Also wir hatten auf unserem Jeep 2 Dachzelte, weil wir einfach gesagt haben, so ein Land wie Namibia mit der Natur und allem drum und dran, das muss man eigentlich so ein bisschen auf Abenteuerart erkunden und halt im Dachzelt übernachten. Also da gibt es natürlich auch unheimlich schicke Lodges, die natürlich auch ihren Preis haben, aber nee, es ist authentischer und viel nahbarer, wenn man im Dachzelt übernachtet. Ja. Das ist immer so eine ganz eigene Atmosphäre und Dachzelte sind sowieso total klasse. Und das war für uns von vornherein klar, dass wir halt einen Jeep mit Dachzelten nehmen.
Und Jeep braucht man ja ohnehin. Also ich meine, wir haben auch irgendwann mal so ein Mädel im VW Polo da rumfahren sehen. Ne? Die ist auch irgendwie angekommen, erstaunlicherweise. Aber
da braucht man Nerven.
Ja, die Strecken, also diese Gravel Roads mit die Schotterpisten quer durchs Land und dann ist es ja auch oft sehr einsam. Da ist schon gut, wenn man ein Jeep hat und dass wir rumfahren wollen, war auch von vornherein klar. Also dass wir möglichst viel vom Land sehen wollen, also so viel wie geht in 2 Wochen. Ne? Wir hatten ja die Herbstferien.
Genau.
So lang war das ja gar nicht.
Ja, und bei der Auswahl des Jeeps, da muss man wissen, die sind halt nicht ganz günstig, weil einfach die Straßenverhältnisse einfach eine hohe Materialbelastung verursachen, sodass halt so ein Jeep halt schon so, weiß ich nicht, 100 bis 150 Euro am Tag kosten kann. Dann gibt es noch verschiedene Versicherungen. Da muss man sich halt auch so ein bisschen schlau machen. Es gibt halt immer so im Schadensfall einen Selbstbehalt, den man zahlen muss. Und den kann man durch eine Zusatzversicherung auf ein Minimum reduzieren, beziehungsweise auf null. Dann gibt es noch zusätzliche Reifenversicherungen, Fensterversicherungen. Wir haben uns dazu entschieden, das komplette Paket zu nehmen, und im Nachhinein war es auch gut, denn es ist tatsächlich, geht die Fahrt durch Namibia sehr auf das Material, und da ist eine gute Versicherung sehr hilfreich. Die haben uns dann freundlicherweise abgeholt vom Flughafen, dann haben wir die Fahrzeugübergabe gemacht, da wurde uns genau alles erklärt, wie das funktioniert, ne? Also auch zum Beispiel das Thema Reifendruck ablassen, wenn man halt durch Sand fährt. Wie baut man das Dachzelt aus? Wie funktioniert alles? Wir hatten halt hinten eine Kiste mit kompletter Campingausrüstung, also Geschirr, Kocher und so weiter. Und da wurde uns das halt alles mal so ein bisschen erklärt. Ja, und dann sind wir in Windhoek gestartet und sind als erstes zum Spar gefahren.
Im Supermarkt haben wir uns mit Lebensmitteln eingedeckt, denn wir waren ja Selbstversorger und haben da einige Grundnahrungsmittel gekauft, ganz viel Wassergallonen, dann aber auch Reis, Nudeln, bisschen Gemüse. Das war nicht so einfach. Da gab es irgendwie nicht so viel. Bisschen Obst, weiß gar nicht, was haben wir noch gegessen? Also wir hatten ja so einen Gaskocher, ne, mit zwei Gaskocher. Und haben dann immer draußen gemütlich im Sand oder auf dem Tischchen uns was zusammengebrutzelt. Und so relativ einfach. Ne? Gegrillt haben wir auch oft. Das haben wir dann vor Ort gekauft, das Fleisch. Den typischen Brei, ne? Wie man sagt in Namibia. Genau. Haben wir oft so Burewurst, also wie so eine Art
Wildmischung,
Wildmischung, also Bratwurst.
Ja, aus verschiedenen Tieren, die in Namibia rumlaufen.
Genau, das haben wir oft gegrillt. Und dein Lieblingsessen hast du da natürlich auch entdeckt im Spar. Dein Biltong. Ne?
Biltong, ja.
Das war Andis Grundnahrungsmittel, würde ich mal sagen, in Namibia.
Ich habe auch zwischendurch mal einen Apfel gegessen.
Ja, aber hauptsächlich Biltong.
Ja, Biltong ist so Trockenfleisch und das ist immer so ein kleiner Snack für zwischendurch. Und wenn man so stundenlang auf der Straße fährt und sich da mal so zwischendurch mal so ein Biltong reinpfeift, dann ist das schon eine feine Sache. Ich weiß aber noch, wir mussten natürlich im Supermarkt so ein bisschen voreinkaufen, weil unterwegs gab es ja kaum Läden. Nee. Ne? Also an der Tankstelle mal so alle 5 Stunden, aber da konntest du ja nicht wirklich einkaufen.
Deswegen vor allem nichts Frisches gab es da. Ne?
War es so ein bisschen die Herausforderung zu gucken, wie sind so die nächsten Tage geplant, und deswegen mussten wir halt entsprechend einkaufen.
Ne? Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Großeinkauf erstmal gemacht. Da.
Genau, und es gab sehr viele deutsche Produkte, ne? So Ja und hier.
Das stimmt, sogar von DM und so, ne? So Eigenmarken, ne? Balea, Duschgels und so weiter.
Genau,
da
merkte man nochmal den deutschen Einfluss. Ja, und dann sind wir, haben wir in Windhoek übernachtet, die erste Nacht, ne? Die erste Nacht im Dachzelt, am Campingplatz in Windhoek, und sind am nächsten Tag losgefahren.
Mhm. Mir fällt gerade noch ein zu dem Supermarkt, zu dem Einkaufen. Da hatten wir ja auch vorher überlegt, ne, wie können wir das machen? Wir haben das ganze Auto voll mit all unseren Sachen, auch Wertsachen. Können wir da alle gemeinsam reingehen in den Supermarkt oder muss einer draußen bleiben? Andererseits waren wir auch alle neugierig und wollten mal gucken, was gibt's denn da? Und da war es so, nicht nur bei diesem Supermarkt, sondern bei den anderen ja auch, dass immer irgendjemand auf den Parkplatz aufgepasst hat.
Genau,
ne? Also da liefen immer Security-Leute rum, denen gab man dann irgendwie umgerechnet einen Euro oder was. Und da konnte man sich auch wirklich drauf verlassen. Ne? Also da hatten wir dieses Sicherheitsthema nicht. Das fand ich auch ganz, ganz angenehm, ne? Dass wir da gemeinsam auch die Einkäufe
machen. Ja, genau, weil wenn man mit so einem Jeep ankommt, dann und zwei Dachzelten obendrauf, dann kann man schon davon ausgehen, dass da Touristen unterwegs
sind. Ja, auch sonst waren wir als Touristen erkenntlich.
Ja gut, aber die Namibianer, die Weißen, die sind ja auch deutscher Abstammung, aber...
aber die laufen nicht mit Safari-Hut rum.
Nein, ja, nicht so sehr. Na gut, im Supermarkt hatten wir auch kein Safari-Hut.
Nee, das stimmt.
Also da waren wir noch normal gekleidet. Das war, glaube ich, erst im Laufe der Zeit.
Ja.
Ja, und da sind wir dann am ersten Tag sind wir dann aufgebrochen. Schön die Straße Richtung Süden, asphaltiert, wunderbar, gute Laune. Und Nach ein paar Kilometern ging dann die Straße rechts ab und dann fing dann die Gravel Road an. Und die Gravel Road, damit haben wir uns dann für die nächsten Wochen anfreunden dürfen.
Und direkt am ersten Tag hatten wir ja, wir haben es gar nicht gemerkt, ne? Wir haben mal kurz angehalten und plötzlich sah ich, wir haben hinten links einen Platten.
Ja, genau.
Haben wir irgendwie gar nicht gemerkt, ne?
Genau, da mussten wir eine Pinkelpause einlegen und plötzlich meintest du, genau.
Mhm.
Und das ist mir beim Fahren gar nicht aufgefallen und es war gerade total.
Ja, weil man ist ja eh immer so gefahren wie auf rohen Eiern.
Also, das sind ja diese Schotterpisten, ne? Und da kann man tatsächlich, also ich glaube, es ist erlaubt mit 80 km/h, aber die kann man gar nicht permanent durchfahren, weil teilweise sind dann auch das ist so eine Wellblechstrecke, ne? Wo es so ganz viele kleine Hubbel gibt. Da muss man schon mit einer gewissen Geschwindigkeit drüber fahren, damit man jetzt nicht so komplett durchgeschüttelt wird. Aber dann gibt es auch Passagen, wo man vielleicht nur 60 km/h fahren kann. Also
ich habe so in Erinnerung, es war so ein bisschen so ein Gefühl wie auf hoher See, ne? Ja. In einem kleinen Boot auf hoher See, dass man wirklich immer so hoch und runter gewackelt ist und deswegen haben wir das erst gar nicht gemerkt mit dem Platten. Genau. Ne? Haben wir gedacht, oh nee, nicht am ersten Tag. Wir hatten natürlich ein Ersatzrad dabei.
Ja, zwei zum Glück.
Stimmt, zwei sogar. Und haben aber gedacht so, oh nee, das fängt ja toll an. Ne? Nach 2 Stunden die erste Autopanne.
Ja.
Aber unser Sohn Milan hat das ganz positiv gesehen. Der hat ja sofort gesagt, ach, ist doch eigentlich ganz gut, weil jetzt am ersten Tag können wir uns noch gut daran erinnern, was der Typ von der Autovermietung uns gesagt hat, wie man den Reifen wechselt.
Ja, genau.
Dann haben wir das positiv gesehen. Ja, ne?
Ich war aber eher so ein bisschen genervt und dachte, wenn wir schon nach den ersten 200 Kilometern einen Platten haben, was kommt denn sonst noch? Weil wir hatten ja noch einige 1000 Kilometer vor uns. Und ja, habe ich dann halt eben
sengender Sonne
diesen Reifen gewechselt. Das war staubig und ich war hinterher echt aus wie sonst was. Aber hat man den Reifen gewechselt.
Die Jungs und ich standen unter dem einzigen Baum weit und breit. Da hatten wir Glück. Da war irgendwie durch Zufall so ein vertrocknetes Bäumchen in der Nähe. Da standen wir.
Und hab mich angefeuert.
Ja, genau. Haben dir tolle Tipps gegeben.
Ja, das war tatsächlich auch ganz kurz vor unserer ersten Lodge, weil die erste Nacht haben wir in einer Lodge verbracht, in der Zebra River Lodge. Die ist so komplett abgeschieden, da ist überhaupt nichts. Also da fährt man wirklich stundenlang und dann tauchen diese Gebäude auf. Das sind so Steinhäuser, ne, verschiedene. Und da wurden wir dann willkommen geheißen, als wir dann irgendwann angekommen sind. Die Leute haben sich auch direkt bemüht und haben versucht, unseren Reifen zu reparieren, weil eigentlich an jeder Lodge können die Leute Reifen reparieren. Aber da ich nun schon längere Zeit mit diesen platten Reifen gefahren bin, konnte man den leider nicht mehr retten, sodass die dann aus Windhoek einen neuen Reifen bestellt haben. Und das war zum Glück über die Versicherung abgedeckt. Dann musste man kurz mit der Versicherung telefonieren. Die haben gesagt, ja, kauf den Reifen. Und dann haben wir das Geld hinterher zurückbekommen von denen bei der Rückgabe.
Mir ist gerade noch eingefallen, die allererste Nacht haben wir in Flughafennähe übernachtet. Mhm. Das wäre sonst zu weit gewesen und zu anstrengend, direkt nach der Landung diese Strecke zu fahren. Also die erste Nacht haben wir ganz pragmatisch auf so einem Campingplatz in Windhoek, beziehungsweise ein bisschen außerhalb übernachtet. Ne?
Ja, weil man kommt zwar irgendwie, wir sind glaube ich am späten Nachmittag angekommen, bis man dann aber in Windhoek ist, bis man den Wagen übergeben bekommen hat, mit Einkaufen. Und dann wird es ja auch relativ früh dunkel, also da wärst du eigentlich gar nicht weitergekommen. Das war eine gute Entscheidung, haben wir auch nett gegessen da, ne? Und das war ganz gemütlich.
Stimmt, da waren wir sogar essen.
Da war Pool, da sind die Jungs nochmal reingesprungen. Ja, war ein ganz guter Einstieg.
Mhm. Wann wurde es eigentlich nochmal abends dunkel? So um 6? So wie jetzt hier im Winter?
Früh, genau. Ungefähr, ja. Das hatte dann auch später in den Dachzelten, hat man sich dann auch relativ früh hingelegt und ist relativ früh auch wieder aufgestanden, weil was willst du sonst abends noch machen, also wenn du im Dachzelt übernachtest.
Ja.
Anders war es natürlich in der Zebra River Lodge. Das war wirklich so ein steiniges Tal, wo
das war toll.
Im ausgetrockneten Flussbett, wo eigentlich totale Ruhe herrschte.
Mm, bis so wir rotem kamen. Gestein. Ja.
Ich weiß noch, wie da so eine Truppe, die hatten so einen kleinen Pool, der so gefühlt so 3x2 Meter und da saßen da so ein paar Ladies aus Deutschland, lagen da auf ihren Sonnenliegen.
War so eine Reisegruppe, mit so einem kleinen Bus.
Ja, so komplett spaßfreie Reisegruppe, weil als wir dann mit den 2 Kindern ankamen, also die Gesichter hätte man sehen müssen und dabei haben die Jungs überhaupt nichts gemacht, aber es war einfach die Tatsache, dass da jetzt Kinder ankommen.
Fanden die nicht so witzig?
Nee, das fanden die überhaupt nicht witzig. Und ich weiß noch, die haben wir im weiteren Verlauf noch 1 oder 2 Mal getroffen und
die haben uns auch nicht gegrüßt.
Nee, die kannten uns nicht. Also die, ne,
obwohl die Jungs sich eigentlich ganz gut genommen haben. Ne? Die haben da absurd. Jetzt nicht stundenlang Arschbomben in diesen Mini-Pool
gemacht. Nee, aber ich hätte eigentlich Lust gehabt, das einfach mal aus Prinzip zu machen. Aber nein, wir haben es natürlich auch ein bisschen angepasst und wollten den Damen die Ruhe gönnen. Ich fand es so ein bisschen affig. Aber egal, es war grundsätzlich war es aber ein Ort, wo es wirklich total leise war. Ne? Also wenn man nicht gesprochen hat, es war einfach ruhig.
Ja, da war ja auch wirklich nichts drumherum. Ja. Ne? Wir haben dann einmal so eine kleine Wanderung gemacht und über dieses total verdorrte Land, das war schon ne, dieses rote Gestein, da lang zu laufen, alles total trocken. Dann haben wir noch so ein paar Knochen gefunden. Ne? Ich weiß gar nicht mehr von was für Tieren, irgendwie Zebra, Antilope. Dann haben wir einen Skorpion plötzlich entdeckt, ne? Hat Matto gesehen, der da lang lief.
Das ist auch noch ein Punkt, ab wie vielen Jahren man mit Kindern nach Namibia fahren sollte, weil Gefahren hin oder her, also dass man von einem Löwen gefressen wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber gerade so diese Geschichten, dass kleine Kinder gerne mal Steine aufheben, mit Stöcken spielen, das haben wir unseren auch echt eingetrichtert, dass sie es verstehen. Ja. Denn tatsächlich unter jedem Stein oder jeder Stock, das könnte halt irgendwie, ne, da könnte sich irgendein Insekt, ein Skorpion befinden oder eine Schlange. Also da haben wir denen wirklich gesagt, macht, also haltet euch da zurück, fasst nicht einfach was an, guckt genau. Und wir sind tatsächlich diesen Weg lang gewandert. Ich weiß noch, ich glaube, ich bin vorgegangen, wie alle hinterher und plötzlich meinte Matto, guck mal, da ist ein Skorpion. Und wir haben den gar nicht gesehen, sind komplett an dem vorbei oder quasi über den gelaufen und haben den gar nicht gesehen. Das war schon ein Oschi, ne?
Und er hat ihn sofort entdeckt, ne? Hat es geholfen, unser Briefing vorab.
Ja, also haben wir die ersten 2 Tage haben wir da verbracht, sind so ein bisschen runtergekommen, uns ein bisschen drauf eingestellt.
Ich war da leider krank. Ich habe mir, also nicht da, sondern vorher anscheinend irgendwas eingefangen. Ich habe das sehr leckere erste Abendessen da leider verpasst.
Ja, das war Kudu-Steak in einer Weißweinsoße.
Klang lecker, ja.
Ja, das war verdammt lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben Kudu gegessen.
Ja, ich lag derweil in der Lodge, aber ich war dann zum Glück am nächsten Tag, war ich wieder fit. Keine Ahnung, was das war.
Da gab es dann Zebra.
Ja, das habe ich auch mitgegessen.
Das war die einzige Begegnung mit einem Zebra in der Zebra River Lodge. Weil ich dachte, wenn die Zebra River Lodge Zebra River Lodge heißt, dann sähe man da auch Zebras. Wir haben es nur gegessen.
Ja, auf unserer Wanderung haben wir versucht, Zebras zu finden, aber die waren da irgendwie gerade nicht da. Ich meine, klar, hat man halt keine Garantie für. Es war trotzdem toll da, ne? Also es war echt ein ganz besonderer Ort, finde ich.
Ja, und dann ging es dann nach 2 Tagen weiter. Mhm. Eigentlich hatten wir den Plan, also wir wollten ins Sossusvlei fahren. Das ist so diese Dünenlandschaft und so ausgetrocknete Flussbetten, also eine ganz bizarre Dünen-Sandlandschaft. Und da wollten wir möglichst früh hinfahren, um das Ganze bei Sonnenaufgang zu sehen. Wir hatten da ungefähr noch so 1,5 Stunden Fahrt von unserer Lodge bis dahin. Aber wir mussten noch den Reifen erneuern. Und der kam erst an diesem Tag an, sodass wir den Vormittag damit verbracht haben, den Reifen zu installieren. Und sind dann erst losgefahren, sodass wir im Sossusvlei erst mittags ankamen.
Was aber eigentlich eine gute Entscheidung war, weil der Trend ist, dass alle morgens bei Sonnenaufgang kommen. Da sind die Schlangen sehr, sehr lang. Da muss man sich eine Eintrittsberechtigung holen. Da stehen die Leute im Stau. Und als wir dann nachmittags da ankamen, da war eigentlich gar nichts mehr los. Ne?
Genau, also ich weiß noch, wie wir diese Straße in dieses Tal reingefahren sind. Mhm. Und dieses breite Tal. Und wir waren die Einzigen, die reingefahren sind. Und es kamen aber Kolonnen von Jeeps mit Dachzelt entgegen.
Ja.
Und
und wir hatten das Sossusvlei fast für uns allein. Ja, ne? Also da war wenig los, war zwar heiß, ne? Also ist wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man morgens hingeht, dass es dann einfach noch kühler ist.
Ja.
Wobei, ich habe es jetzt auch nicht so extrem in Erinnerung, ne? Es ging.
Ja, also ja, uns wurde immer gesagt, oh, um mittags kann man da auf gar keinen Fall hinfahren. Mhm. Wir sind dann die Straße bis ganz zum Ende gefahren und ab da fängt dann eine Sandpiste an und wir wollten zum Detvlei. Vielleicht habt ihr diese Bilder schon mal gesehen, das Detvlei ist so eine salzgetrocknetes Tal, in dem so alte, verdorrte Bäume stehen und umgeben von diesen roten Sanddünen. Das ist so eines
der ganz schwarz.
Highlights und ja, eine fantastische Landschaft. Und die letzten 5-6 Kilometer, die geht es halt wirklich nur durch Tiefsand und wir hatten dann kurz überlegt, ob wir dann unseren Wagen dafür präparieren. Es wird aber da vom Nationalpark gibt es einen Shuttle-Service, der kostet wirklich einen kleinen Betrag und die fahren halt regelmäßig hin und her Und da haben wir uns dann entschieden, dass wir den unseren Wagen einfach da an dem Parkplatz stehen lassen mit dem Shuttle fahren. Ja, das war auch richtig so. Weil die Kollegen, die fahren da jeden Tag hin und her und das war wirklich auch eine abenteuerliche Piste. Und wir haben auch da ein, zwei Leute gesehen, die da am Buddeln waren, um ihre Jeeps da wieder rauszuholen. Das mussten wir uns jetzt nicht geben mit Kindern. Und deswegen sind wir da, haben uns da hinfahren lassen. Ne?
Da hatten die Jungs auch Spaß, ne? Oder wir alle, da sind wir in diesem Jeep an die Decke gehüpft, weil das so geschaukelt hat. Genau. Und es war wirklich eine lustige Fahrt dahin. Und wir hatten erst so ein bisschen Bedenken, dass wir dachten, eigentlich sollte man da ganz früh morgens hinfahren, auch aufgrund des Lichts, ne, um die schönsten Bilder zu machen. Ich fand es trotzdem total eindrucksvoll. Und die Fotos, die wir da gemacht haben, die waren auch am Nachmittag wunderschön. Ne? Auch das Nachmittagslicht
und war toll. Und wir waren im Detfley ganz alleine. Ja. Also vormittags muss es da wirklich wimmeln von Menschen. Ja, hat man ein tolles Licht, aber 50.000 genau, Leute. Genau, wir waren komplett alleine und es war einfach so eine tolle Atmosphäre. Und es gibt manchmal so Landschaften, wo man einfach nur steht oder sitzt und sich das anschaut und denkt, wow, was ist das, das ist cool.
Ja, selbst die Jungs waren ganz ergriffen, ne? Also das war schon sehr einmalig.
Also wir haben da ordentlich Wasser eingepackt, weil man halt tatsächlich noch eine gewisse Zeit durch die Wüste laufen muss, um zum Detfley zu kommen. Aber es war alles machbar. Also für uns war es tatsächlich kein Problem. Uns sind Touristen entgegengekommen, die uns, ne, die schon völlig fertig waren, dachten, oh, das ist anstrengend, aber tatsächlich waren wir da relativ fix unterwegs. Auf eine Dreiviertelstunde sind wir durch die Dünen gelaufen, um dann halt da zum Detfley zu kommen.
Und man kann auch nicht verloren gehen, ne? Also die vom Nationalpark, die wussten ja, wir kommen auch wieder zurück und wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dann hätten die auch nach uns geschaut, ne? Also, genau.
Ja, und dann am Rückweg sind wir nochmal an dieser berühmten Düne 45 vorbeigefahren. Das ist eine der höchsten Dünen. Ist nicht die höchste Düne, aber die liegt halt schön am Wegesrand und da kann man halt hoch klettern. Weiß ich noch.
Der es am besten konnte, war unser Kleiner, der Macho, damals 5. Ja. Wahrscheinlich, weil der so leicht ist, der ist da hochgespurtet wie eine junge Berggems. Und wir hinterher,
ich kam aber kaum bis hinterher.
Nach ganz oben haben wir es nicht geschafft.
Ja, ich fand es tierisch anstrengend, weil ich da immer so eingesunken bin. Und da war es total windig noch und das war schon echt anstrengend. Mhm. Und der Kollege ist da wirklich hochgesprintet und
Sein dünnen Beinchen hat er uns von oben zugewunken.
Also es war dann direkt am Anfang das Sotusflee mit dem Detfley und den Dünen. Das war schon direkt so ein Highlight, so eine einmalige Landschaft. Das war wirklich beeindruckend. Und abends haben wir uns dann in der Nähe auf eine Campsite gesetzt, die Sotus Oasis. Das war eine sehr coole Campsite.
Mhm. Im Kreis angeordnet und in der Mitte ein Pool.
Genau. Und da hat man, also jeder hat sozusagen also ein Grundstück oder eine großzügige Fläche. Das ist nicht so wie hier, wo man wirklich nebeneinander sitzt, mit so einer kleinen Hütte. Ne?
Und das war nicht nur ein Waschhaus, sondern auch, dass man da kochen konnte. Genau. Ne? Also es war wie so eine ganz einfache Küche und das war sehr praktisch. Ne? Also man war gegen Wind geschützt, vor Sonne geschützt und hatte da sein privates Häuschen.
Und die waren auch alle gar nicht so teuer. Das ist eigentlich der Standard. Ne? Campingplätze oder Campsites in Namibia, die haben oft eine eigene Hütte, so ein Sonnenschutz und so weiter, eine Dusche, also es ist meistens Open-Air-Dusche, ne, so durch so Bambus, oder nicht Bambus, also so Strohmatten, so sind die Wände gebaut, also irgendwie ganz, ganz urig und passt auch. Und die haben halt teilweise so, ich würde mal durchschnittlich 30 Euro gekostet, die Campsites. Also das muss man mal hier mit Europa vergleichen. Da hat man deutlich weniger Komfort und zahlt mehr.
Der Pool war natürlich ein Highlight, ne? Nachdem wir da die Wüste erkundet hatten, da nochmal abends in den Pool zu springen, das war echt toll. Ne?
Genau.
Da haben wir auch das erste Mal unseren britischen Freund getroffen.
Ach ja,
Also wenn man in Namibia so eine Rundreise macht wie wir, dann trifft man ja einige Menschen wieder. Und so ging es uns auch mit diesem Kollegen, der da schon vor uns in dem Pool saß, sein Feierabendbierchen in der Hand und den haben wir immer wieder getroffen. Das war ganz lustig.
Ja, immer wieder in Pools mit einem Bier in der Hand. Es ist ja so.
Und immer war er schon vor uns da, ne?
Genau. Der ist irgendwie schneller gefahren. Also es ist ja so, dass es gibt so verschiedene Routen durch Namibia, aber wir haben halt so diese Standardroute genommen und es gibt auch nicht so viele Straßen, es gibt auch nicht so viele Campsites, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man die Leute halt immer wieder trifft. Das haben wir tatsächlich öfters gemacht.
Dieses katalanische Paar, die haben wir auch mehrmals wieder getroffen. Dann so eine Reisegruppe, das waren Schweizer, die haben wir auch immer wieder getroffen. Ja. Das war ganz lustig.
Ja, ja, und dann haben wir dann das Sotusflee verlassen und sind dann am nächsten Tag weitergefahren Richtung Swakopmund. Das ist eine Stadt am Meer, am Atlantik. Und das war eigentlich die heftigste und längste Strecke. Also da sind wir wirklich durch die Wüste gefahren und durchs Gebirge. Das hat wirklich fast den ganzen Tag gedauert und ist auch nicht ganz ohne. Und und dann da sind wir unter anderem in Solitär angekommen. Das ist so ein Ort, der irgendwie ganz bekannt ist, der aber eigentlich nur eine Straßenkreuzung ist, ne?
Ja, also so eine die einzige Rastmöglichkeit. Kilometer weit, Namibia ist extrem dünn besiedelt. Ich glaube, das zweitdünnst besiedelte Land der ganzen Welt. Mhm. Also in ganz Namibia wohnen weniger Menschen als in Berlin. Noch nicht mal 3 Millionen. Sodass da eigentlich jeder, der da irgendwie langkommt, anhält. Und da gibt es ein Café, wo man deutsche Spezialitäten wie Zimtschnecken, Apfelstrudel, Schweineohren und andere Leckereien, das ist total abgefahren. Da sitzt man da in Namibia mitten in der Wüste und isst einen Apfelstrudel.
Genau, das ist aber so ein Muss, ne? Da muss man halt anhalten, diesen Apfelstrudel sich rein.
Ja, und überall stehen so Autowracks herum. Ja, genau, das war ganz
so antike, was, ne? Also richtig, also Oldtimer-Autowracks. Ne?
Ja.
Da sind die Jungs mal draufgeklettert. Ja, und dann ging es auch schon weiter, also nochmal durch Canyons, durch Berge, bis es dann wirklich irgendwann total eintönig wurde. Ich glaube, die letzten Stunden, die waren wirklich nur geradeaus durch so eine öde, dürre Wüste und da gab es auch nichts zu sehen und ja.
Aber vorher war es toll, diese Steinwüsten waren echt toll, da haben wir auch noch ein paar Mal angehalten und diese bizarre Landschaft angeguckt, das war nochmal was ganz anderes, so richtige Steinwüsten aus so grauem Gestein.
Ja, und dann sind wir nach Swakopmund gefahren, dort hatten wir uns eine Wohnung gemietet über Airbnb, damit wir halt da einfach nochmal so eine kleine Basis haben, da mit Waschmaschine und dann konnten wir halt so mal unsere ganzen Klamotten waschen, das war ganz praktisch. Und sind da so ein bisschen durch diese Stadt gelaufen, ne?
Mhm.
Die so, schon so einen deutschen Einfluss hatte, ne? Da gab es einige Läden, die so
deutsche Apotheke,
kaiserliche Hotel oder irgendwie so, ne? Da war noch
Wilhelm Hotel.
Ja, ne? Aber da sah man noch den deutschen Einfluss ganz gut. Und da haben wir dann eine Tour in die Wüste gemacht oder in die Dünenlandschaft. Mhm. Das war, haben die Little Five gesehen, ne? Das war so die, war ganz spannend.
Living Desert Tour hieß das, ne?
Living Desert Tour, genau.
Chris Nell.
Ja.
Und das war wirklich ein Erlebnis, ne? Ja, also da diese kleinsten Wüstenbewohner, die er, wir wissen nicht wie, entdeckt hat. Er wusste aber genau, wie er die findet. Schwupps greift er in den Sand und hat da wieder irgend so ein Tierchen auf der Hand. Ein
Gecko oder irgendeine Spinne oder das irgendwas. Das
war sehr beeindruckend.
Hat Chamäleons gefüttert. Also das war sehr cool. Da sind wir mit dem Jeep da durch die Wüste, durch die Dünen, ne? Und er hat alles gezeigt und hat in so einem Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch das sehr unterhaltsam rübergebracht. Mhm. Ne?
Haben wir noch eine andere deutsche Familie kennengelernt mit zwei Mädels im Alter unserer Jungs. Das war für die auch mal ganz schön, ne? Da andere Kinder zu haben und die Tiere aus nächster Nähe anzugucken, diese kleinen Tierchen, das war, die sieht man ja sonst gar nicht, ne? Also wir hätten die niemals gefunden.
Das war wirklich eine nette Sache. Das hat so einen ganzen Vormittag gedauert. Der hat uns da in der Wohnung abgeholt und hinterher wieder zurückgebracht. Und das war wirklich eine sehr schöne Sache. Kann man absolut empfehlen, wenn man in so Swakopmund ist, sollte man auf jeden Fall so diese Living Desert Tour machen. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Hat Spaß gemacht, ja.
Ja, Solitär sage ich. Swakopmund hat so ein bisschen was von so Ostsee-Charakter, hat auch so ein Pier und so, ne? Und so ein bisschen so den Charme dieser von so Ostsee.
Nordsee, ne? Oder? Ein paar Wellen, glaube ich.
Ja, Nordsee, vielleicht Nordsee.
Nicht als irgendwie eher an Sylt oder so.
Ja, vielleicht, ja, das kann auch sein, genau. Ne? Mhm. Aber es war auch so ein sehr raues Meer und ne, war auch etwas frischer als im Rest im Landesinneren.
Mhm.
Ja.
Da waren wir abends dann noch essen, ne? Genau. Direkt am Meer, in so einer halboffenen Strandbar.
Ja. Da gab es sehr günstig Austern, weiß ich noch.
Aber das war lecker.
dann sind wir weitergefahren. Irgendwann wieder vom Meer wieder ins Landesinnere zum Brandberg.
Mhm.
Also man muss bedenken, wir sind täglich manchmal so zwischen 300 und 400 Kilometer gefahren. Das hat dann schon teilweise 5-6 Stunden gedauert.
Mhm.
Mit Pausen zwischendurch. Also wie gesagt, man kann halt nicht immer schnell fahren.
Mhm. Wir haben das Glück, dass unsere Kinder gerne Auto fahren. Ja. Also dass sie das nicht als schlimm empfinden. Klar, man muss ein paar Kompromisse machen, ne? Man muss auch mal ein Hörspiel hören oder 50 Mal hintereinander Despacito oder was haben
wir sagen. Ja, wir hatten also so ein paar Lieder, die wurden da immer wieder das runter. Das Lieblingslied. Ne?
Ja.
Ja. Ja, dann waren wir irgendwann am späten Nachmittag am Brandberg, das ist so ein Bergmassiv, und haben da in der White Lady Lodge sind wir da eingekehrt, beziehungsweise nicht in der Lodge selber, sondern da gehört auch eine Campsite dazu.
Mhm. Aber man konnte die Annehmlichkeiten der Lodge mitnutzen, genau. Zum Beispiel den Pool.
Ein sehr schöner Pool. Mhm. Und dann haben die uns dann auf die Campsite geschickt und da durften wir uns dann Orte oder einen Stellplatz aussuchen. Mhm. Wir waren völlig überfordert, weil das war ein riesiges, weitläufiges Gebiet. Ich bin
zehnmal im Kreis gefahren.
Ja, und es gab, da stand also alle 200 Meter war so ein kleines Nummerchen, das dann einen neuen Stellplatz markiert. Und dieser Stellplatz, der war halt so ein halbes Fußballfeld groß mit Bäumen. Und
dann haben wir gedacht, der ist der schönste. Nee, ja, da hinten, der genau. Sieht noch schöner aus.
Und alle hatten so ein kleines Toilettenhäuschen und noch so eine Feuerstelle. Ne? Und wir
ganz viel Bäume. Ja, ne? Also wir haben dann geguckt, wo ist Schatten, wo sieht es am schönsten aus, wo ist ein Klohäuschen in der Nähe.
Aber hatte ja eigentlich jeder. Aber es war tatsächlich.
Das war die Qual der Wahl.
Das war einer der schönsten Campingplätze überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Ne?
Mhm. Dann haben wir das Schild entdeckt. Ja. Vorsicht, Löwen in der Gegend. Bitte nicht zu Fuß von der Campsite zur Lodge laufen. Ne? Da sind wir diese paar Meter tatsächlich mit unserem Wagen gefahren, weil da Löwen in der Gegend waren.
Ja, wobei ich mich dann gefragt habe, wenn die Löwen auf dem Weg von der Campsite zur Lodge sein können, dann müssten die ja auch bei der Campsite sein, weil da war ja kein Zaun. Also, aber wir haben keine Löwen gesehen, aber dieses
auch
Schild.
Auch nicht gehört, ne? Da haben wir auch keine gehört.
Aber dieses Schild hat natürlich für Aufsehen gesorgt bei uns. Und wir haben Carlos gesucht.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Lodge war Andi schon durch sein Lieblingsbuch bekannt. Hummeldumm,
ja.
Vielleicht kennt es jemand.
Lieblingsbuch.
Aber er war ein bisschen enttäuscht, weil Carlos, das Erdmännchen, schon lange verschieden ist.
Ja, das war, das war sozusagen das Maskottchen dieser Lodge und das war tatsächlich so, das tauchte in diesem Buch auf, aber es tauchte auch wirklich, also das gab es da halt immer. Nur offensichtlich war das jetzt verstorben und die Mitarbeiter der Lodge kannten es auch nicht mehr.
Das war ein bisschen enttäuschend für dich, ne?
Naja, wollen wir uns mal nicht übertreiben. Also wir haben ja auch so Erdmännchen gesehen. Es war nur so eine kleine nette Randnotiz. Und dieses Buch habe ich irgendwann mal gelesen. Es ist bestimmt nicht mein Lieblingsbuch. Aber ich muss es mir immer wieder anhören, dass ich dieses Hummeldumm-Buch gelesen habe.
Deshalb wolltest du doch überhaupt nach Namibia.
Genau, ja, das war meine Vorbereitung auf die Reise. Wir haben keine Reiseführer gekauft, wir haben dieses Hummeldumm-Buch gelesen. Genau, ja. Aber am nächsten Tag haben wir auf der White Lady Lodge einen Game Drive gebucht. Mhm. Ein Game Drive mit Fahrer Helmut. Ja. Oft haben die schwarzen Ranger deutsche Namen. Der hieß Helmut, weiß ich noch. Ne? Und der hat uns dann morgens mit dem Jeep abgeholt und dann sind wir da den Fluss entlang gefahren. Das ist ein ausgetrockneter Fluss, der Uab River.
Und eigentlich sollten noch ein paar andere Leute mitkommen, genau. Die haben aber irgendwie verschlafen, sodass wir diese Tour als Privattour hatten. Genau. Und das war super.
Und dann sind wir dann da ewig lang gefahren. Mhm. Und irgendwann standen wir vor so einer ganzen Herde Giraffen, die da ganz entspannt standen, dann so ein bisschen gelaufen. Ich finde, wenn Giraffen laufen, das sieht ja immer so aus mit den langen Beinen, als ob die so in Zeitlupe laufen, in so Slow Motion. Das ist, das sieht total irre aus. Das waren
richtig viele, bestimmt 10 oder so, ne? Jungtiere auch dabei und aus nächster Nähe haben wir die gesehen. Das ist da ganz grün durch diesen jetzt zu der Zeit ausgetrockneten, aber durch dieses Flussbett.
Ja.
Und da haben wir schon gedacht, so, okay, 10 Giraffen aus nächster Nähe, was kann jetzt noch kommen? Das ist ja schon Wahnsinn. Und dann ging es aber noch weiter.
Ja, ja, also das ist wirklich klasse. Also diese Möglichkeit, dass man so einen Game Draft machen kann. Ja, und dann aber wir sind eigentlich losgefahren, um die Wüstenelefanten zu sehen, die da in der Gegend sind. Und wir sind gefahren, haben keine gesehen. Und irgendwann meinte dann der Ranger Helmut, deutete da irgendwie auf den Horizont, meinte da irgendwo, da wackelt was, bewegt sich was im Gebüsch und wir guckten, haben nichts gesehen. Ja, dann haben wir tatsächlich einen Elefanten gesehen.
Mhm. Und Helmut hat es wirklich gut gemeint. Der ist dann bis auf 1,50 Meter an den Rand gefahren.
Mitten
ins
Gebüsch
wurde
rein,
so ein bisschen mulmig. Wir hingen dann in so einem Ast fest und im offenen Jeep. Die Jungs wurden auch ganz still. Und der dann Elefant, stand da so eine riesen Elefantenkuh direkt vor uns.
Fandest du es auch nicht so witzig?
Nee, der guckte so ein bisschen.
Jedenfalls haben wir da die ganze Zeit verbracht, waren wir bestimmt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde irgendwie so und haben diese Elefanten wirklich beobachtet aus dem Jeep.
Das war auch eine ganze Herde, ne? Auch mit kleinen Elefanten.
Der Hammer. Also das war wirklich, das war auch toll. Ein absolutes Highlight. Dann sieht man schon mal Elefanten in freier Wildbahn und wirklich absolut in der Middle of Nowhere. Ne? Also da war das nichts drumherum. Und ja, das war toll. Also das sollte man auch auf jeden Fall machen, so ein Game Drive. Mhm. Das kostet halt ein bisschen was, aber ich meine, wenn man einmal da ist, das muss man sich halt einfach dann auch geben. Und
Und das kann man auch nicht alleine machen mit seinem Tier. Nee. Also das muss man wirklich in der Tour machen.
Wenn man hätte, wir hätten da auch so selber hinfahren können, aber wir hätten erstmal die Tiere nicht finden können. Und ich wäre auch nicht mit dem Mietwagen mal eben so durch Gebüsche gebrettert. Und man hat da gar keine Erfahrung.
Das sollte man schon den Profis
machen. Da sollte man mit so einem Range of unterwegs sein.
Ja.
Genau, und dann ging es eigentlich weiter. Das Ziel war der Etosha Nationalpark. Das ist eigentlich der größte und bekannteste Nationalpark Namibias. Da haben wir unterwegs noch beim Opikopi Restcamp übernachtet, weil die Strecke einfach zu weit war. Und sind dann am nächsten Tag dann zum Etosha gefahren. Unterwegs haben wir noch bei einem Himba-Dorf angehalten. Das war auch eine skurrile Sache.
Ja.
Himbas ist so ein namibianischer Stamm, ne?
Ja.
Kennt man vielleicht auch so, die haben so eine Art Dreadlocks, so mit Lehm überzogene Haarsträhnen, einen Lendenschurz und das war es dann auch an Bekleidung und vielleicht noch so Knöchel. Genau, die Knöchel sind irgendwie heilig, ne?
Knöchelbedeckung.
Ja.
Ja.
Alles andere nicht, aber Hauptsache die Knöchel sind bedeckt.
Mhm. Das war irgendwie eine komische Erfahrung.
Ja.
Also wir wussten schon, klar, das ist so ein touristisches Showdorf. Aber ja, wir haben gedacht, okay, wir gucken uns das trotzdem mal an, weil es uns einfach interessiert, ne, wie die Menschen leben. Uns kam das aber vor wie einfach so eine Touristenshow, ne? Also es war so ein bisschen komisch.
Fragwürdig. Auf der anderen Seite, die werden halt so ein bisschen vorgeführt, die Leute, dann kann man mit denen Fotos machen und so weiter.
Dann holen sie ihre Sachen raus, dass man da noch irgendwelche Souvenirs kaufen soll. Und das war irgendwie, ja.
Ja, dann sitzen da so 10 Frauen vor dir, die alle irgendwas verkaufen wollen, aber jede hat das Gleiche im Angebot oder sehr ähnliche Dinge und du fragst jetzt, bei wem willst du jetzt was kaufen? Du kannst ja nicht bei jedem, also.
Es ist tierisch teuer. Wir haben gedacht, okay, ist für einen guten Zweck. Die bauen da irgendwie eine Schule und trotzdem war es irgendwie, also es war interessant, das mal zu sehen, aber auch irgendwie, wir sind dann so ein bisschen ratlos wieder weggefahren.
Ja, vor allen Dingen, als wir dann bei der Abfahrt muss man halt dann zahlen. Und das war dann ein Weißer, der das Geld kassiert hat. Das fand ich so ein bisschen, da hatte ich gedacht, na, das ist eine tolle Aktion.
Ja,
hier,
das
ne?
war irgendwie.
Gut, es war auf jeden Fall mal ein Eindruck zu sehen, wie die halt ursprünglich gelebt haben oder auch teilweise noch leben in so einfachen Hütten, in dieser traditionellen Kleidung. Weil tatsächlich haben wir auch unterwegs in einem Ort, mal in einem Supermarkt, haben wir auch Himbas im Supermarkt getroffen, die genau in dem Outfit da ganz normal im Supermarkt einkaufen. Das ist auch ein interessantes Bild, ne? Wenn du da irgendwie mit deiner Safari-Montur ankommst und dann steht da so eine leicht bekleidete Himba vor dir mit einem Einkaufswagen. Ja. Ja, und dann sind wir in den Etosha Nationalpark gefahren, in das Okaukueo Camp. Es gibt verschiedene Camps da und das war halt das, was am idealsten auf unserer Strecke gelegen ist. Mhm.
Ja, also Etosha Nationalpark ist auch so ein Highlight in Namibia. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nach Namibia fährt, ohne da gewesen zu sein, weil es einfach ein riesiger Nationalpark ist, wo man wirklich an Wasserstellen alle Tiere, die es in Namibia gibt, sehen und erleben kann. Genau. Bis auf Löwen, die haben wir nicht gesehen. Die haben wir aber gehört nachts und das war schon ein bisschen spooky, weil man mitten in der Nacht Löwengebrüll hört, im Dachzelt schläft und zwar weiß, es ist ein Zaun drumherum, aber es klang so, als stünde der Löwe direkt neben uns.
Ja, so eine unheimlich, das hörst du ja kilometerweit. Direkt an unserer Campsite war ein Wasserloch, das war wirklich der Hammer, weil tagsüber war da gar nicht so viel los, aber wenn dann es Nacht wurde und man hatte dann gab es so eine Art ganz dezentes Licht, so diffuses Licht, dann kam das aus der Dunkelheit so langsam die Tiere zum Wasserloch. Das war wie so eine Theateraufführung. Man saß auf der einen Seite und hatte diesen Blick auf dieses Wasserloch und dann erster Akt, das Nashorn kommt.
Ja.
Nashorn geht, die Giraffen kommen, Elefanten kommen, Zebras, Springböcke. Also es war Fand ich total super. Mhm. Wir haben uns da manchmal einfach abends hingesetzt und beobachtet, Fotos gemacht.
Mhm. Das war wirklich toll.
Und dann wollten wir eigentlich am nächsten Tag auch selber durch die Nitzhorschau fahren und Tiere beobachten.
Ja, aber, haben wir doch auch.
Ja, aber du weißt doch noch, was in der Nacht passiert ist.
War das nicht erst in der zweiten Nacht? Ich glaube, einen Tag. Ach so, aber einen Nachmittag sind wir rumgefahren, haben auch Tiere gesehen und dann hat es aber in der Nacht extrem angefangen zu regnen, sodass auch kein Tier mehr zum Wasserloch kam, weil alles ein großes Wasserloch war.
Genau.
Und das war auch so ein Moment, wo wir nachts echt ein bisschen Schiss bekommen haben, ich zumindest. Da hat es nämlich extremst gewittert. Und beim Gewitter im Dachzelt zu sein, ist nicht so angenehm. Und mit Gewitter hatten wir auch gar nicht gerechnet zu der Zeit, als wir da waren. Ja. Da war ja Sommer. Und hatten jetzt auch nicht nachgefragt, was macht man eigentlich bei Gewitter? Ist man da sicher im Dachzelt? Und es gewitterte auch schon so stark, als ich aufwachte und das mitbekam, dass nicht mehr daran zu denken war, jetzt noch in den Wagen umzuziehen oder so. Und das fand ich schon sehr, sehr unheimlich. Und als wir dann am nächsten Morgen aus dem Dachzelt rauskletterten, sahen wir um uns herum, dass vor allem diejenigen, die in ganz normalen Zelten am Boden übernachtet hatten, dass die buchstäblich weggeschwommen waren. Das war schon echt extrem. Das war ein extremstes Unwetter.
Die haben ja teilweise in Zelten übernachtet und da stand ja das Wasser wirklich knöcheltief. Ja. Also die mussten nachts irgendwo.
Ganze Campsite war eine einzige Pfütze.
Ne? Ja. Und das war natürlich so ein bisschen schade, weil wenn man durch den Etosha Nationalpark fährt, dann gibt es halt verschiedene Wasserlöcher und die Wege führen halt da so lang, da fährt man halt immer so ein bisschen und kommt halt zu einem Wasserloch und da ist natürlich die Chance groß, dass man da Tiere sieht. Wenn es aber in der Nacht so geregnet hat, dann gibt es ja mittlerweile dann überall Wasserlöcher, klein und Pfützen. Das heißt, die Notwendigkeit besteht nicht mehr, dass die Tiere zu dem Wasserloch kommen. Deswegen haben wir da leider relativ wenig Tiere dann gesehen. Mhm. Ne? Also wir haben schon dann Zebras, Springböcke, also Springböcke sieht man ja überall, Vogelstrauße, Hyänen, Kojoten.
Ja.
Ah ja gut, wir haben schon einiges gesehen. Aber wir haben eigentlich keine Löwen gesehen.
Das war das Einzige. Löwen waren die einzigen Tiere. Also irgendwann haben wir mal von Weitem in so einer Szenerie, wo es wirklich hätten Löwen sein können, unter so einem Baum. Ne? Und da haben wir gedacht, oh, das könnten welche sein.
Also wir haben uns das eingeredet, aber ich glaube, es war am Ende war es irgendein Baumstamm, der da so umgekippt lag und es war wahrscheinlich.
Hätte von Weitem eine Gruppe Löwen sein können.
Ja, genau. Da waren wir dann auch nochmal ein paar Tage im Etosha und sind da rumgefahren, immer wieder abends zur Campsite eingekehrt, wo auch der Engländer wieder im Swimmingpool mit seinem Bier saß.
Ja, genau, der war auch wieder da.
Und dann,
da haben wir lecker gegrillt, ne? Da war auch so ein Laden, wo man
diese Burewurst,
Burewurst kaufen konnte und das war sehr gemütlich da.
Ne? Ja, jede Campsite, hatte ich ja schon erwähnt, hat ja auch ihre eigene, oder jeder Stellplatz hat seine eigene Feuerstelle. Man kann dann, also dieser Brei, das ist der Begriff in südlichen Afrika für Grillen, das wird halt mit Holz gemacht, also nicht mit Kohle. Da kann man da überall auch Holz kaufen. Und das gehört da irgendwie auch dazu. Wir haben auch relativ oft gegrillt, wenn es nur eine Wurst war. Mhm. Aber das war auch einfach so eine gemütliche Sache, da
gehörte irgendwie dazu, ne?
Da zu sitzen und ein Feuer zu machen und dann eine Wurst zu braten. Mhm. Das gehörte einfach dazu. Brei. Deswegen hatte auch unser Auto, die Küchenausrüstung, hat doch auf jeden Fall immer so ein Grillrost dabei, ne? Mhm. Weil das gehört
auch dazu. Sehr wichtig, ne? In Namibia. Also,
ne? Mhm. Eine Pfanne, einen Topf und ein Grillrost.
Ja.
Ja, dann haben wir den Etosha verlassen und sind weitergefahren zum Waterberg.
Mhm.
Und den Waterberg hatten wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, den sind wir durch Zufall drauf gekommen. Ich weiß noch, auf dem Weg dahin tauchten überall diese Warzenschweine auf. Ne? Da waren überall Warzenschweine am Wegesrand.
Ja, mussten wir einmal richtig bremsen, ne? Da wäre uns das fast noch vors Auto gelaufen.
So ein Idiot. Dieses Warzenschwein kam an, ich dachte, komm, jetzt geht jetzt wieder weg. Und nee, anstatt zu flüchten, wie alle anderen Warzenschweine, hat es sich entschlossen, nicht in den Straßengraben zu springen, sondern auf die Straße. Und dann muss ich wirklich ein Brems- und Ausweichmanöver machen. Und da merkst du dann auch, dass der Wagen oben zwei Dachzelte drauf hat. Ne? Also das hat da ganz schön geschwankt.
Und Termitenhügel überall, genau, das war auch interessant auf der
waren
Fahrt.
Richtig.
Und war auch oft angehalten. Ja. Ne? Die waren wirklich zum Teil 3-4 Meter hoch. Ne?
Genau. Und der Waterberg, das ist so ein Tafelberg, ein riesiger Tafelberg mit oben einem großen Plateau drauf.
Sieht man schon von Weitem.
Ja, genau, der erhebt sich so aus der Ebene und das ist schon so ein sehr, sehr imposanter Berg.
Mhm.
Und wir konnten da direkt am Fuß des Berges übernachten auf der Campsite. Da rannten auch Warzenschweine rum, ne?
Überall, ja.
Ja, an der Campsite. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Wanderwege, die wirklich sehr schön sind. Und da kannst du quasi vom Fuß des Berges einen Weg hochgehen an die Kante vom Berg oben. Mhm. Und da haben wir unterwegs Paviane gesehen. Da hatten die Jungs ein bisschen Respekt.
Ja. Weil, nicht ganz unberechtigt.
Ja, ja, weil in der Campsite, da hatten die so Plakate aufgegangen mit so den, wie groß die Zähne der Paviane werden können. Mhm. Und ich glaube, man will sich nicht mit einem Pavian anlegen.
Nee. Und wir haben da noch ein anderes Tier entdeckt, von dessen Existenz wir vorher gar nicht wussten.
Ach, der Kiefer.
Was sich doch plötzlich aus nächster Nähe anblickte.
Genau, da gehst du den Weg entlang und gehst hinter so einem Felsen, um einen Felsen herum, und da sitzt plötzlich so ein Tier vor dir, was dich anglotzt, leicht grinsend, total dämlicher Gesichtsausdruck. Man weiß nicht, das haut jetzt jeden Moment ab oder es fällt dich an. Das ist so wie so ein riesiger Hamster oder ich weiß nicht was, das dick, haarig.
Aber so groß wie eine Katze.
Nee, das war richtig. Groß,
nee, noch größer.
Das war wie so ein ach,
Schwein.
Ja, so ein Schwein. Ich weiß nicht. Naja, und wir guckten uns so an. Ich habe schnell ein Foto gemacht, bevor es mich dann anfällt, aber es hat sich dazu entschlossen, im Gebüsch zu verschwinden, ist dann so weggehoppelt. Also es war ein völlig abgefahrenes Tier und naja, sind wir weiter marschiert, eben ein bisschen gekraxelt auch, weil dann die letzten Meter muss man schon so ein bisschen klettern zwischen den Felsen und dann kommst du halt oben am Tafelberg an, nach so anderthalb Stunden und bis an dieser Kante. Eigentlich darf man da auch oben gar nicht weiter rein, das ist auch abgesperrt, das ist ein Nationalpark, da gibt es auch seltene Nashörner und Geier und verschiedene Vögelarten. Und ja, dann stehst du an der Kante und guckst halt über die Ebene. Das ist einfach ein gigantischer Blick, den man da von oben hat. Und also wirklich super, der Waterberg. Ne? Also eine ganz, ganz tolle Sache, da hochzuklettern und dann diese Aussicht zu genießen.
Mhm. Die Geschichte des Waterbergs ist eher ein bisschen traurig.
Ja.
Wir haben in Namibia gemerkt, wie wenig man in Deutschland über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt hat in der Schule. Also wir mussten vieles erstmal recherchieren.
Ja.
Ja, gar nichts oder mal so kurz am Rande erwähnt. Ja, Deutschland hatte da auch Kolonien in Südwestafrika.
Hm.
Aber viel mehr wussten wir darüber nicht, müssen wir gestehen. Ne? Also mussten wir erstmal nachrecherchieren, was hat es mit der Geschichte des Waterbergs auf sich. Da gibt es auch einen deutschen Soldatenfriedhof. Am Waterberg hat 1904 eine große Schlacht stattgefunden. Und man kann heute sagen, das war der erste Völkermord im 20. Jahrhundert, der passiert ist.
Genau, da hat nämlich der Volksstamm der Herero hatte einen Aufstand angezettelt, weil sie halt sich von den Deutschen so ein bisschen unter Druck gefühlt haben. Und dann kam es da zur Schlacht und die deutschen Soldaten unter dem Anführer
General
von Trotter, General von Trotter, hatte die Herero mit dem Wissen in eine Wüste, in die Omaheke-Wüste gedrängt, dass es da keinen Ausweg gibt. Und da ist das ganze Volk quasi elendig verdurstet.
Ja, ohne
das
Nahrungszufuhr.
Genau, der von Trotter hat das quasi angekündigt und mit vollem Bewusstsein. Und es sind schätzungsweise zwischen 60.000 bis 80.000 Menschen da gestorben von den Herero. Der Herero-Stamm war fast komplett ausgerottet worden, bis auf wenige. Und der von Trotter war natürlich extremst in der Kritik. Umso mehr verwundert ist, dass es tatsächlich noch deutsche Städte gibt, aber auch in Namibia Städte gibt, die noch von Trotterstraßen haben. Also der Herr hat sich, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert. Und wie gesagt, ein sehr dunkles Kapitel. Und das bedrückt einen dann schon so ein bisschen, weil es ist schon so ein bisschen strange, wenn du da irgendwie an so einer wunderschönen Landschaft am Waterberg bist und dann siehst du dann plötzlich so einen Friedhof mit sehr jungen deutschen Soldaten, die waren teilweise 20, 21, die da ums Leben gekommen sind und was da sich abgespielt haben muss, was die Deutschen da in Afrika veranstaltet haben.
Mhm. Das merkt man übrigens in Namibia auch immer noch, ne? Also auch wenn es offiziell natürlich keine Rassentrennung mehr gibt, das ist uns schon extrem aufgefallen, ne? Die immer noch fortdauernde Apartheid in dem Land, also dass man wirklich eine ganz klare Trennung hat zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Reich und Arm, zwischen wer ist Gutsherr und wer arbeitet auf dem Gut. Man sieht überhaupt keine gemischten Paare. Einmal haben wir eine gemischte Freundesgruppe, Schwarze und Weiße, zusammen gesehen in Swakopmund, und das war's. Ne? Also ja. Das ist schon extrem. Ne? Also vor allem in den Städten. In Windhoek, da leben die Reichen ihren Willen, und 2 Meter weiter hinter NATO-Zaun hausen sehr, sehr arme Schwarze in irgendwelchen Rohren. Das war schon, das ist schon echt extrem, wenn man da ist. Ne? Das ist sehr gegenwärtig.
Absolut. Wir wollten dann ursprünglich nach dem Waterberg zu einer Farm fahren, auf der es Dinosaurierspuren im Felsen gibt. Aber leider hat es da auch in der Nacht wieder geregnet, und die Straße dorthin, das war so eine Lehmpiste, die wurde durch den Regen so rutschig, dass wir da mit 20, 30 km/h nur lang fahren konnten und sind die ganze Zeit gerutscht, geschlittert. Ne? Also als ob man auf Eis fahren würde. Wir sind ein paar Mal auch so von der Piste abgekommen.
Das war sehr unangenehm. Ne?
Ja. Zum Glück gab es da keinen Graben, weil es ging einfach nur, die Landschaft ging halt weiter, waren so ein paar Büsche. Aber wenn du merkst, du rutschst ganz langsam in eine Richtung, in die du gar nicht fahren willst, und du kannst aber auch gar nicht einlenken, das war wirklich sehr unangenehm.
Waren eigentlich nur 45 Kilometer, aber 45 Kilometer so zu fahren, kann einfach extrem lang werden. Ne?
Und dann haben wir die ganze Zeit schon überlegt, sollen wir umdrehen? Und letztendlich sind wir dann umgedreht, als wir so eine etwas skurrile Szene beobachtet hatten, weil nämlich so in etwas weiter Entfernung stand am rechten Straßenrand ein Auto. Mhm. Und da waren
zwei Gestalten, die wild mit den Armen fuchtelten und winkten.
Genau, aber sehr sehr unnatürlich winkten. Und das war auf jeden Fall einheimisch, das konntest du im Auto erkennen. Und die, und wir haben halt vorher gelesen, dass gerade in dieser Gegend es oft die Situation gibt, dass halt Autopannen vorgetäuscht werden und dann Touristen überfallen werden. Mhm. Und das ist tatsächlich ein allgegenwärtiges Problem. Das hatten wir am Tag vorher schon mal, wo wir mal kurz am Wegesrand angehalten haben, um aus dem Kofferraum was zu holen. Und plötzlich tauchte ein Wagen mit 5, 6 jungen Leuten aus, die mit vollem Karacho auf uns zugefahren kamen, wild gestikulierend, und wir wussten gar nicht, was uns jetzt erwartet, und wir haben uns dann
wussten aber, dass es keine schöne Situation ist, haben nur gebrüllt, Jungs ins Auto, sofort rein, und haben Gas gegeben.
Tür zu und losgefahren, weil wir echt nicht diese Situation einschätzen konnten, die wirkte tatsächlich etwas bedrohlich. Naja, und dann am nächsten Tag, oder mit dieser Vorgeschichte, sahen wir halt dann diese Leute, die wirklich wie Verrückte auf der Straße hüpften und uns winkten und offensichtlich so eine
in einer Panne total hatte. Einsamen Gegend.
Ja, und da war wirklich nichts. Und wir haben halt gedacht, wenn wir jetzt weiterfahren, also natürlich hat man ein schlechtes Gewissen, denkt, wenn die wirklich Hilfe brauchen, dann fahren wir jetzt einfach weg. Aber wir hätten an denen vorbeifahren können, und wenn die da mit einer Pistole oder sonst irgendwie gestanden hätten, wir hätten einfach nicht Gas geben können, weiterfahren können, weil wir einfach nur 20 km/h fahren konnten, beziehungsweise man die ganze Zeit gerutscht ist. Also wir wären denen quasi da reingerutscht, und das war uns einfach zu heikel, die Situation.
Also das war echt eine ganz blöde Situation, also eine ganz doofe Entscheidung.
Ja,
ne? Wir hatten Angst, wir wollten aber auch nicht, dass die Jungs so richtig Angst kriegen, haben die 3-Fragezeichen-Folgen noch ein bisschen lauter gedreht, umgedreht, und sind den ganzen Weg wieder zurückgefahren.
Genau. Und das war aber auch wieder gut, weil als wir wieder auf der Hauptstraße ankamen, das war schon so eine Erleichterung, weil also das war wirklich eine Tortur, da auf dieser Piste zu fahren. Mhm. Und dann haben wir geguckt, also normalerweise haben wir die Campsites und Lodges im Vorfeld gebucht, weil es gibt nur eine überschaubare Anzahl an Unterkünften, und es ist schon ganz gut, also zum Beispiel, wenn man im deutschen Sommer dahin fährt, dann sollte man auf jeden Fall ein Jahr mindestens vorher buchen. Und dann haben wir unterwegs überlegt, wo können wir hinfahren, haben halt die Duisenbrook Ranch oder Farm noch ausgemacht, von der hatte ich schon mal gelesen, und wir haben gesagt, komm, wir fahren einfach mal hin auf gut Glück. Also das gut Glück ist natürlich immer so strapaziert.
Weil wir hatten versucht anzurufen, durch diesen Sturm hatten wir kein Telefon mehr. Ne? Deswegen konnten wir die gar nicht erreichen.
Genau, und dann ging dann auch der Abzweig ab, dann waren es irgendwie so 18 Kilometer Piste dahin, wo man wusste, okay, dafür fährst du jetzt nochmal eine Stunde. Mhm. Aber wir haben es einfach riskiert, und wir kamen da an, und wir waren tatsächlich die Einzigen da. Ne?
Ja. Und das war auch uns toll.
Einen super Stellplatz an so einem ausgetrockneten Fluss wieder aussuchen, unter so riesigen Bäumen.
Da gab es noch eine andere Familie, die hatten so ein fest installiertes
Glamping-Zelt.
Ne? Ja, in Anführungszeichen Glamping-Zelt. Ja. Und ansonsten waren wir da ganz alleine. Das war auch toll.
Ja, das war, also da haben wir auch nochmal gegrillt unter diesen riesigen Bäumen.
Haben ihr M&M-Restaurant eröffnet und uns mal was gekocht.
Cidre getrunken, ne? Das gibt so afrikanischen namibianischen Seed, oder haben wir uns so zwei Flaschen noch geholt da in der Lodge oben. Und das war klasse. Und dann sind wir noch, haben wir eine Wanderung gemacht. Das ist eine traumhafte, schöne Landschaft, ne? Also so ein bisschen.
Auch relativ grün, Berge, ne? Ne?
Ja, ja, also das war wirklich super schön. Und bekannt ist die Duisambruck Ranch für ihre Wildkatzen.
Ja, und die haben wir dann am nächsten Tag kennenlernen dürfen. Haben wir nochmal so einen kleinen Game Drive gemacht und sind zu den Geparden und Leoparden gefahren.
Ja, die saßen wir wieder im offenen Jeep und die Viecher sind dann neben uns.
Wurden die gefüttert? Lange,
aber haben sich da quasi auch die Geparden so aufgestellt, haben so in unser Auto geguckt. Mhm. Ne? Also die sind ja ganz drollig. Aber
ja, schon Wildkatzen. Ja, ja. Ne?
War super. Ja. Wir sind ihr wirklich nahe gekommen, konnten die halt sehen, erleben. Das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ne?
Genau. Ja, das war schön, ja.
Ja, und das waren auch schon unsere letzte.
Dann wollten wir eigentlich Etappe. Noch, haben wir doch noch Nilpferde gesucht. Ne?
Ach, genau.
Aber die haben wir nicht gefunden.
Ja, da gab es auch auf dem Gelände dieser Phase ein riesiges Gelände. Da gab es einen Stausee, der Andreasdamm, ich habe mir das gemerkt, den Namen. Und da sollten es Nilpferde sein. Und wir sind da rumgerannt.
Sind sie bestimmt auch, nur sie haben sich nicht gezeigt, als wir sie gesucht haben. Dann sind wir weitergefahren.
Ja. Duisambruch Ranch ist auch tatsächlich ein guter Tipp, wenn man von Windhoek in Richtung Norden startet, ist das eigentlich, weil nach ein, zwei Stunden erreicht man diese Lodge oder diese Campsite. Ja. Also wenn man halt dann schon mal losfahren will, ist das ein ganz guter erster Startpunkt, wenn man, wie gesagt, Richtung Norden fahren will.
Mhm. Ja, wir sind nach Süden weitergefahren und das war ja auch schon unser letzter Tag, denn am nächsten Tag sind wir dann zurückgeflogen von Windhoek, sodass das unsere letzte Etappe nach Windhoek war. Da haben wir noch eine unangenehme Situation erlebt, nämlich einen tödlichen Autounfall, wo 4 Menschen umgekommen sind und wir mussten da direkt dran vorbeifahren.
Ja, im Schritttempo.
Das war gar nicht schön und das hat uns auch echt noch lange beschäftigt.
Ja, weil ich weiß
nachts noch.
Und weil der Matto meinte, guck mal, da sitzen ja noch die Leute drin. Mhm. Saßen sie auch, aber denen ging es nicht mehr so gut.
Die leben halt nicht mehr.
Und man muss sagen, also grundsätzlich fahren die Leute schon sicher, aber es ist halt einfach auch total gefährlich. Man kann halt sehr schnell, wenn man halt nicht aufpasst, wenn man so ein bisschen von der Piste abkommt, da häuft sich so am Rand der Piste immer so ein kleiner Hügel Wall. An oder Wall an. Und wenn man da drauf kommt, kann man unheimlich schnell aus dem Gleichgewicht kommen, weil der Wagen hebt ab. Oder man muss schon sehr, sehr aufpassen. Man sollte halt auch die Geschwindigkeit richtig einschätzen können und nicht zu schnell fahren. Und wenn wir einen Unfall gesehen haben, dann waren es halt immer heftige Unfälle. Ne? Wir hatten auch einmal gesehen, ganz am Anfang, wo ein LKW da irgendwie so eine so eine Böschung runtergebrettert ist. Das weiß ich noch. Das war auch noch so eine erste Situation. Aber das, der letzte Unfall, der war schon heftig. Also da
ja, sowas habe ich auch sonst noch nie gesehen.
Das diesen Anblick, den vergisst man auch nicht. Da bist du froh, wenn du dann am Ende der Tour, also zum Glück haben wir es am Ende der Tour erst gesehen, dass du das Heil überstanden hast. Also die meisten kommen da auch irgendwie ganz gut durch, aber
haben uns schon sicher gefühlt.
Ja,
ne?
Also auf jeden Fall.
Auch auf diesen Gravel Roads, wenn man nicht schnell fährt, das ist ja da ist ja auch nichts los. Ne?
Genau.
Also es ist ja nicht so, dass einem da ständig Autos entgegenkommen oder man überholen muss oder da kann man ja wirklich in seinem Tempo und auch ruhig und langsam fahren. Ne?
Also womit man rechnen muss, ist auf jeden Fall, dass man eine Reifenpanne hat. Wir hatten tatsächlich Glück, weil wir hatten am Anfang nur diese eine Reifenpanne, hatten 2 Ersatzräder dabei und haben danach Ruhe gehabt. Ich bin aber auch im Nachhinein froh, dass wir eine Versicherung für die Windschutzscheibe abgeschlossen haben, denn irgendwann hatten wir plötzlich so einen kleinen Riss, der immer ein bisschen größer geworden ist. Mhm. Und am Ende muss man sagen, musste die Windschutzscheibe auch ausgetauscht werden, weil der einfach zu groß geworden ist.
Ja.
Das war gut, dass das alles über die Versicherung abgedeckt war. Dann hatten wir noch, was ich noch erzählen wollte, also die Handynetze funktionieren halt da nicht.
Mhm.
So, und wir sind halt mit 2 Kindern unterwegs und ich wollte da einfach nur mal sicher gehen. Man konnte halt gegen einen kleinen Aufpreis, ich glaube es waren 20 Euro oder 40 Euro, konnte man beim Autovermieter noch ein Satellitentelefon ausleihen. Und das haben wir halt tatsächlich gemacht. Der Anruf ist natürlich unheimlich teuer, aber es war wirklich so eine Notfalloption. Also wenn irgendwas sein sollte, man irgendwo mitten im Land ist, keinen Empfang hat, kein Netz hat, dass man da zur Not irgendwie Hilfe rufen kann. Mhm. Das war eigentlich eine ganz beruhigende Sache.
Ja,
dass
wir haben es nicht gebraucht.
Wir haben es nicht gebraucht.
Es war gut zu wissen.
Aber die Kosten waren im Rahmen. Ja. Ne?
Mhm.
Dann noch einmal kurz das Malaria-Thema. Weil Namibia ist grundsätzlich Malaria-Gebiet, aber halt der Norden hauptsächlich. Und Etosha ist so schon so ein bisschen so das Grenzgebiet. Ne? Mhm. Also das heißt, der Süden ist auf jeden Fall malariafrei. Wir haben uns dazu entschlossen, keine Malaria-Prophylaxe einzunehmen, sondern wir hatten so ein Standby-Medikament dabei. Ne?
Genau. Es lag auch an der Jahreszeit.
Genau.
Dass zu der Jahreszeit, in der wir da waren, also Ende Oktober, Anfang November, das Malaria-Risiko sehr niedrig ist. Und wir haben einfach für den Notfall dieses Standby-Medikament mitgenommen. Falls was gewesen wäre, hätten wir es nachträglich noch nehmen können. Genau. Brauchten wir zum Glück nicht.
Ja. Ja, und dann sind wir nach Windhoek gekommen und unser Wagen, der war weiß, ist ein Toyota Hilux. Übrigens, es gibt nur Toyota Hiluxe.
Das war da auf jeden Fall das weitverbreiteste Modell. Ne?
Und der war rot und ich fand es total super, ich wollte ihn einfach mal waschen lassen. Und dann haben wir den in so einer Waschstraße mal so abspritzen lassen und der war hinterher wieder weiß und ich fand es total super. Ich habe so ein Vorher-Nachher-Foto gemacht, weil das Ding, das sah echt geküsst aus. Ne? Und dann haben wir den Wagen abgegeben wieder, haben alles geregelt. Und dann hat uns die Autovermietung freundlicherweise dann zu unserer Airbnb-Wohnung gebracht, die wir bei einer namibianischen oder deutsch-namibianischen Familie gemietet haben. So im Hinterhof hatten die noch so ein kleines Haus gebaut. Mhm. Ne? Und da haben wir die letzte Nacht verbracht. Und dann haben die uns freundlicherweise also die Autovermietung dann am nächsten Morgen wieder abgeholt und zum Flughafen gebracht.
Mhm.
Ja, und dann sind wir wieder Richtung Heimat geflogen. Eine letzte Anekdote noch, die Biancas, weil ich glaube, alle Frauen in Namibia heißen Bianca.
Alle weißen Frauen.
Alle weißen Frauen.
Ja.
Ist es repräsentativ? Ich glaube nicht, ne?
Nee, aber in unserem Fall war es tatsächlich so, alle, die wir getroffen haben, hießen wirklich alle Bianca.
Genau, also wir hatten die beiden Vermieterinnen der Airbnb-Wohnungen und die Dame in der Autovermietung.
Ja.
Bianca.
Mhm.
Ihr seid gegrüßt.
Genau.
Ja, also Namibia, da denken wir heute noch dran, das war wirklich eine super Reise. Unheimlich beeindruckend, also diese Vielfalt an Tieren, diese Landschaften, also ne, auch wenn man ewig lange fährt, wird nicht langweilig, weil man tatsächlich aus dem Fenster des Autos gucken kann und irgendwie, auch wenn die Landschaften karg und öde teilweise sind, die wechseln sich aber alle paar Kilometer ab, sodass es immer wieder eine Abwechslung gibt. Und wenn es dann mal öde ist, dann siehst du am Wegesrand einen Vogelstrauß stehen und dann ist es auch wieder interessant. Also es war auch eine Art von Entschleunigung, ne, fand ich so. Ja. Ich fand es echt.
Und ich würde es auf jeden Fall auch wieder im Dachzelt machen, wenn wir nochmal hinfahren sollten, weil das einfach nachts in diesem Dachzelt zu liegen und die Vögel zu hören, die Löwen von Weitem, morgens, wenn die Vogelkonzerte, die Vögel erwachen und dann wird es langsam hell, das war echt toll. Ne? Das hatte wirklich was von Freiheit und Natur und Einsamkeit, das war echt toll. Und 2 Wochen sind natürlich nicht lang. Es gibt noch sehr viel mehr, was wir gerne gesehen hätten, zum Beispiel den tiefsten Süden, den höchsten Norden, da sind wir jetzt gar nicht mehr hingekommen, das wäre einfach zu weit gewesen innerhalb dieser recht kurzen Zeit, aber nichtsdestotrotz in 2 Wochen haben wir schon echt sehr viel erlebt, ne, und sehr viel gesehen, das war echt toll.
Ja, also es war also auch eine der ganz besonderen Reisen.
Okay.
Wenn ihr euch dafür interessiert und noch weitere Infos haben wollt, dann könnt ihr gerne mal auf unserem Blog nachschauen, travelisto.net. Da haben wir ganz viele Artikel zu den einzelnen Stationen, haben auch mal Links zu Anbietern.
Mhm. Auch so ein A bis Z, ne,
genau,
mit so praktischen Infos zusammengetragen.
Also alles das, was man wissen muss, wird auch nochmal alles genauer beschrieben. Da könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Also mit Kindern war es auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja.
Dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Genau. Viele Grüße aus Namibia, gefühlt, weil so fühle ich mich gerade, als ob ich noch da wäre. Und wir hören uns.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.